Stories, Menschen, Hintergründe. Der Infotainer. Der Bayernwelle Südost Podcast mit Thorsten Joost.
Ich freue mich sehr. Ich bin heute in Laufen bei Anna Heringer. Und das ist etwas, die habe ich kennengelernt im, oh Gott, war es Oktober oder November, bei einem Vortrag im Bad Reichenhall. Und da habe ich mir gedacht, die muss hier in den Fire Talk, weil das so unfassbar spannend ist, weil das so eine Perle ist hier im Landkreis, weil sie so unfassbar schöne Themen hat, über die wir heute sprechen. Und ich finde, wir sollten viel mehr positive Dinge ins Leben bringen. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf. Anna, hallo.
Hallo, Thorsten.
Schön, dass du dabei bist hier im Fire Talk auf der Bayernwelle. Architektin, ist das so der Überbegriff oder wie würdest du dich bezeichnen? Künstlerin, Aktivistin, Architektin. Wie das alles kam, da werden wir heute drüber sprechen. Aber erstmal, du bist in Laufen zu Hause. Wir sind hier in deinem Studio oder wie nennst du das hier? In welchem Ort sind wir genau?
Studio. Im Blauen Haus in der Altstadt. Es ist, also wir genießen es. Wir haben wirklich die schönen Gewölbe in der Altstadt und haben alle möglichen Flohmarktmixe und Mitbringsel aus Afrika, aus Asien. Alles tummelt sich da und es ist sehr bunt. Es ist überhaupt nicht so, wie ein Architekturstudio ausschauen wird. Es kommen ja täglich Leute rein, die meinen, sie sollen laden, wollen dann den Arbeitstisch kaufen. Und
okay, so. Witzig. Das ist geil. Wie lange bist du schon hier?
In Laufen bin ich seit meiner dritten Lebenswoche, aber in dem Haus bin ich seit 14 Jahren ungefähr.
Okay. Also, um das mal einzuordnen, geboren in Rosenheim und dann ging es relativ zügig eigentlich hier runter, oder?
Genau. Ich bin in der Altstadt aufgewachsen, bin aber nicht hier kleben geblieben, ich war wirklich viel in der Welt umeinander. Ich bin mit 19 nach Bangladesch gegangen, freiwilliges soziales Jahr, weil es mir wichtig war, dass ich eben das Leben einfach auch aus einer anderen Perspektive kennenlerne.
Ja. So generell zum Aufwachsen hier in Laufen, was war so das Beeindruckendste, das Schöne, woran du dich erinnerst?
Ganz prägend war für mich die Pfadfinderei. Also ich bin als Wölfling habe ich gestartet und das war für mich so faszinierend zu sehen, dass man mit nichts quasi ins Lager zieht. Man hat ein paar Zeltplanen dabei, dann fragt man den Bauern, ob man ein paar Fichtenrohlinge kriegt und dann macht man mit Sisalschnüren die schönste Lagerarchitektur und man baut ein richtiges kleines Dorf auf mit der ganzen Infrastruktur von der Dusche im Felsen drinnen und dann natürlich der Kühlung im Bach fürs Essen. Dann muss man schauen, dass der Donnerbalken natürlich so gelegen ist, dass der dann nicht den Bach verschmutzt und so weiter. Ja. Und dann, wo ist denn das eher die privatere Zone für die Zelte, wo ist das Lagerfeuer, wo ist das Tor? Also das war für mich so faszinierend und am Schluss von diesen zwei Wochen, da packt man dann wieder alles zusammen und da wird wirklich geschaut, dass nichts hinterlassen wird, außer gute Erinnerungen. Ja. Und das war für mich so faszinierend und so prägend, dass ich mir dachte, so muss man bauen und so muss es sein. Und einfach komplett unplugged zu sein für zwei Wochen, wenn man was will, dann muss man selber, selber gestalten. Also wenn du Musik willst, dann kannst du nicht auf den Knopf drücken, sondern dann musst du die Gitarre schnappen und singen. Und da merkt man, wie aktiv man das Leben gestalten kann und wie passiv wir eigentlich im Alltag sind. Und also man wird nicht bespaßt, man muss sich selber bespaßen. Und das Leben ist eine unglaubliche Freude. Es macht so viel Spaß, wenn man es wirklich selber gestaltet. Und das hat sie durch mein ganzes Leben geprägt.
Denkst du, dass dieses Pfadfinderleben etwas in dir geweckt hat, was schon in dir war? Oder bist du durch dieses Pfadfindersein zu dem gekommen, was du heute bist?
Na, das ist schon auch Familienerbe, also das ist schon auch so, wie ich aufgewachsen worden bin. Das ist ja so, wie ich erzogen worden bin. Quasi, dass man nicht jetzt sich auf den Konsum verlässt, sondern dass das, was man kann, viel wichtiger ist als das, was man besitzt. So haben meine Eltern auf jeden Fall erzogen. Und das ist ja richtig so. Also, und das Schwierige ist, dass man ja eigentlich das ganze Leben suggeriert wird, man muss das und das kaufen, das und das besitzen, damit man was zählt und so weiter. Und das habe ich einfach wirklich sehr schnell dann einfach die Bestätigung auch eben in meiner Jugend gehabt mit den Pfadfindern, dass dem nicht so ist, sondern es zählt wirklich, was du kannst. Und was für mich halt einfach auch so schön war, dass man sieht, okay, es ist wichtig, dass man aus der Komfortzone rausgeht, oder? Dass man nicht einfach nur dort bleibt, was bequem ist, sondern dass das Lernen tatsächlich dort stattfindet und das Abenteuer dort stattfindet, wo es unbequem ist. Und das war eine wahnsinnig wichtige Voraussetzung, dass ich den Beruf jetzt so machen kann, wie ich ihn mache. Und was für mich natürlich auch total spannend war, ist, dass man zum Beispiel mein man fühlt sich ja nicht unbedingt stark als 12-jähriges Mädel oder so, aber wenn man dann irgendwie dann gemeinsam alle an einem Seil zieht, um den Turm dann hochzuliften, der dann 6 Meter hoch ist oder 7 Meter hoch ist, und dann zieht man und legt alle seine Kraft rein und am Schluss geht das Ding hoch und dann stehst du oben und denkst, boah, hey, das habe ich geschafft. Und da fühlt man sich nicht ohnmächtig. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, diese Erfahrung zu haben als Jugendlicher oder als Kind, dass man nicht ohnmächtig ist, dass man vielleicht klein ist, dass man vielleicht jetzt nicht wahnsinnig stark ist, aber dass man durchaus Macht hat, Dinge zu verändern.
Kindheit hier in Laufen, da liegt es wahrscheinlich nahe oder ziemlich nahe, dass du da natürlich auch am Rottmeier-Gymnasium in Laufen warst. Und danach hast du gesagt, Studium, oder war das noch gar nicht so sicher, dass du studieren gehst?
Ja, mir hat prinzipiell die Architektur schon interessiert, aber ich habe mich noch nicht unbedingt, also mir hat es einfach gejuckt, die Reiselust. Ich wollte irgendwo hin. Ich wollte aber jetzt nicht nur reisen von Ort zu Ort, sondern ich wollte halt auch wirklich eintauchen irgendwo. Ja. Und ich wollte ganz klar auch in ein Entwicklungsland oder in ein Land vom globalen Süden, weil es hat mich einfach interessiert, wie ist das Leben dort denn wirklich? Wie schaut das Leben aus von einer anderen Perspektive? Und ich habe damals schon in einem Weltladen gearbeitet und wir haben immer wieder Gäste dort gehabt. Und ich habe es mir aber nicht vorstellen können. Und es war wahnsinnig wichtige Erfahrung dort zu sein, weil was man halt sich so immer vorstellt, ist, dass Armut gleich unglaubliches unglücklich sein bedeutet und dass das auch Armut auch gleichgesetzt ist mit hässlich und dass dort ja quasi nichts vorhanden ist und so weiter. Und dann bin ich rübergegangen. Ich habe meine schlechteste Kleidung dabei gehabt. Ich habe keinen Schmuck mitgenommen. Ich habe mir gedacht, ich komme jetzt, also Bangladesch ist ja wirklich eines der ärmsten Länder der Welt. Ich habe mir gedacht, mein Gott, hey, ich weiß gar nicht, ob ich das da packe. Da, also. Und dann bin ich hingekommen und war so überrascht von der wahnsinnigen Schönheit, die man dort erlebt. Und das ist genau diese Schönheit, die in den Dingen liegt, die man eben selber gestaltet und selber macht. Also vom alltäglichen Werkzeug bis zu den Kleidungsstücken, die bestickt sind und immer wieder repariert sind und dadurch die fantastischsten Oberflächen haben. Oder auch die Architektur natürlich, die Lehmgebäude, die Lehmhäuser, die immer wieder so eine Weichheit kriegen, auch weil sie immer wieder verputzt werden und man spürt überall die Hand. Und dann auch die Kleinteiligkeit der Felder, dieses unglaubliche Grün von den Reisfeldern und das ist, und dann die Farben, also das ist eine Fülle von Sinnlichkeit dort, das Barfußlaufen und auch die Geräusche, die einfach so viel Insekten, so viel Vögel dort und es ist viel, viel leiser, das Leben ist auch langsamer. Und ich habe mir, also das hat mich so überrascht, da habe ich gedacht, mein Gott, wir denken immer in Schwarz und Weiß, wir denken in Arm und Reich und unglücklich und glücklich. Aber letztendlich hängt das Leben tatsächlich nicht vom Finanziellen ab, also das Glück ganz bestimmt nicht vom Geld. Ja. Was natürlich schon klar ist, dass man was tun muss, also dass unser Leben miteinander verknüpft ist, also dass wir sehr viel Ausbeutung vor Ort auslösen. Und also gerade in Bangladesch natürlich im Hinblick auf unsere Kleidung, die wir dort produzieren. Also die Orte haben wir natürlich auch angeschaut und da war ich sehr schockiert, was wir hier mit unserer Art Kleidung zu tragen dort bewirken und kaputt machen. Ja.
Wir kommen da später noch drauf zu sprechen. Ich würde in der Chronologie gern erst nochmal auf das soziale Jahr zurückkommen. Das, was du jetzt gerade so erzählt hast, waren das schon die ersten Erkenntnisse in deinem damals in deinem sozialen Jahr, das du nach dem Abi gemacht hast?
Ja, genau. Also was sicher das Wichtigste ist, was ich dort kennengelernt habe, war, dass die effektivste Strategie für nachhaltige Entwicklung immer das ist, zu schauen, was habe ich denn für Ressourcen vor Ort vorhanden? Ja. Und wie kann ich daraus das Beste machen und mich eben nicht abhängig machen von externen Faktoren? Mhm. Und das hat sie durch dann einfach auch wirklich in die Architektur dann reingezogen bei mir und durch mein ganzes Leben. Mhm. Und das ist im Prinzip das auch, was ich bei den Pfadfindern kennengelernt habe, wirklich zu schauen, hey, was
kann ich jetzt daraus machen? Ja.
Und was habe ich nicht nur, was habe ich im Außen, sondern auch, was habe ich in mir drinnen an Potenzial, an Ressourcen? Was habe ich im Netzwerk, im Team, in der Gemeinschaft? Und die ist dort natürlich unglaublich stark, die halten zusammen, die Leute. Und das ist total faszinierend. Da können wir einiges abschauen.
Also nach dem sozialen Jahr bist du zurück, hast dann dein Studium begonnen?
Genau, mit gemischten Gefühlen. Also ich habe immer diese Leidenschaft gehabt für Entwicklungszusammenarbeit natürlich und zum anderen auch für die Schönheit, für die Gestaltung. Also ich habe dieses kreative Jucken gehabt. Und was mich damals einfach total irritiert hat, war, dass wenn es um Bauen in Entwicklungsländern gegangen ist, dann war das immer reduziert auf Funktion. Es muss solide sein, es muss dauerhaft sein, es muss gescheit betoniert sein, es muss technisch funktional und was weiß ich alles. Aber es ist nie um die Schönheit gegangen. Und es ist nie um die kulturelle Vielfalt gegangen und das Einbetten in den Kontext. Und das hat mich total irritiert. Und andersrum hat es mir auch hier wirklich einmal gedacht, na Gott, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie da mal Einfamilienhäuser plane da. Also das hilft doch nichts. Das tut nur irgendwie die fruchtbares Land versiegeln. Ja. Und normalerweise nach einer Generation Einfamilienhaus ist das Erbe da und dann sind die Kinder erst einmal halbwegs unglücklich, weil sie nicht wissen, was sie mit dem Haus machen sollen. Also das konnte ich mir auch nicht vorstellen, eine klassische Architekturausübung. Und ich habe mich dann durchgebissen durch diese erst einmal 4 Jahre Studium. Und ich wollte schon immer Lehmarchitektur machen. Also in meiner Abi-Zeitung im Rottmeier-Gymnasium laufen, da steht tatsächlich drinnen, ja, Anna möchte mal Lehmhäuser aller 100 Wasser machen. Und das habe ich neulich wieder gefunden, habe gedacht, na Wahnsinn, ist das damals schon drin gestanden.
Das gibt's ja nicht, gell.
Ja. Und gut, aber wenn man dann Architektur studiert und dann liegen da natürlich die ganzen Fachzeitschriften aus und da blättert man durch und dann ist das alles nur Beton und Stahl und Glas und gut, mittlerweile Gott sei Dank auch Holz, aber der Lehm war quasi damals nicht präsent und ich habe mir gedacht, mein Gott, das muss halt wieder irgendeine Hippie-Fantasie gewesen sein, funktioniert offensichtlich nicht. Und dann habe ich das große Glück gehabt, dass ein Workshop ausgeschrieben war in der Uni bei Martin Rauch, ist ein Vorarlberger Lehmbauspezialist, mit dem ich mittlerweile sehr viel zusammenarbeite und auch plane. Und dann habe ich mich eingeschrieben und ich weiß, ich war zaundürr, ich habe wieder mal irgendwelche Parasiten mitgeschleppt gehabt aus Bangladesch und war schon relativ in einer Depri-Phase, weil ich einfach nicht gewusst habe, was ich danach will. Jetzt geht mein Diplom los, dann bin ich fertig, wohin will ich? Also die klassische Vordiplomskrise. Und in dem Moment, wo ich meine Hände im Lehm gehabt habe, habe ich gewusst, das ist mein Missing Link, das ist genau das Verbindungsstück, das ich gesucht habe. Mit dem Material kann ich sozial gerecht bauen und ich kann ökologisch bauen und ich kann wunderschön bauen. Und das waren die ganzen Dinge, die da einfach so ganz selbstverständlich zusammengefallen sind. Und dann habe ich dann nicht mehr losgelassen und habe mein Diplomarbeitsthema geändert. Ich wollte ursprünglich was in Lauf machen, habe dann eine Schule für Bangladesch geplant, für das Dorf, in dem ich viel Zeit verbracht habe, für Rudrapur. Und nach dem Diplom habe ich das dann auch gebaut.
Du hast gerade den Begriff sozial gerecht genannt. Was heißt es in dem Zusammenhang? Vielleicht mal kurz zur Erklärung.
Wenn ich ein Baubudget oder wenn ich mich für ein Material entscheide, dann entscheide ich mich auch damit, wer davon profitiert. Wenn ich jetzt einen Lehm hernehme, der von der Natur aus gratis gegeben ist, dann investiere ich gerade in Bangladesch hauptsächlich in Handwerk. Also ein Großteil vom Baubudget landet wirklich bei Handwerker, bei Menschen, die es wirklich, wirklich brauchen. Ja. Also und dort habe ich auch sehr viele Tagelöhner gehabt, die sonst überhaupt keinen anderen Job gehabt hätten. Und das war für mich so schön zu sehen. Wir sind am Abend, hat jeder das Geld gekriegt, also den Tageslohn. Und wir sind ganz oft gemeinsam zum Markt gefahren. Und dann habe ich gesehen, wie dieses Baubudget ausgegeben wird. Dann ist es wieder reinvestiert worden in das Gemüse beim Nachbarn. Oder man hat ein neues Hemd sich schneiden lassen oder das Fahrrad reparieren lassen. Das heißt, das Baubudget war wirklich ein Katalysator für lokale Entwicklung. Und viel, viel mehr als nur das Gebäude. Es hat wirklich einfach einen Mehrwert gehabt für die Region. Und das ist einfach sozial gerecht, wenn ich in Menschen investiere und nicht in Patente und nicht in gewisse Industriezweige, die eh schon Monopole haben und reich sind, sondern das, und wenn ich am Schluss meines Lebens alle meine Baubudgets zusammenzähle und beim Bauen kommt ja wirklich viel Geld zusammen. Also das geht ja weit in die Millionen. Und dann möchte ich mir einfach sagen können, hey, das Geld ist dort gelandet, wo es wirklich wichtig war, wo es nötig war.
Ja. Wir haben ja gerade schon über den Bau in Bangladesch gesprochen. Das war dann deine Abschlussarbeit. Ja. Was war so, jetzt mal unabhängig davon, dass es deine Abschlussarbeit war, was ist so das Besondere an diesem Gebäude? Also auch wenn man sich das mal so vorstellt und was ich von dem Vortrag noch mitgenommen habe, da haben ja, glaube ich, auch alle mitgeholfen, gell?
Ja, da haben alle mitgeholfen, ja. Also es ist wirklich ein Erdgeschoss, das den Namen verdient, also tragende Erdwände, also Lehmwände. Und im Erdgeschoss, man sitzt am Boden, das ist Tradition im ländlichen Bereich und in der hintersten Wand, die ist ganz dick und da sind Höhlen eingegraben sozusagen und die sind in so einem ganz weichen roten Erzton, die Höhlen, und da können die Kinder sich einfach zurückziehen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man nicht gezwungen wird, in der Gruppe zu sein. Es gibt also gerade in der Grundschule natürlich wirklich Situationen, wo es da einfach zu viel wird als Kind und wo du einfach sagst, boah, jetzt musst du mal kurz ausklinken. Ja. Und da ist es halt zum Beispiel, es ist ein Schulkonzept, die Mädchenschule, die wirklich darauf reagiert, wenn Kinder schneller sind oder langsamer vom Tempo, vom Lerntempo. Also und die schneller sind, die können sich zum Beispiel ein Buch schnappen und dann einfach dann selber arbeiten, dann noch weiterarbeiten oder lesen in den Höhlen, während die anderen einfach keinen Druck haben und in Ruhe fertig machen können. Und Höhlen sind sowieso so archaische Räume, die einfach jeder Mensch, nicht nur jedes Kind, sondern die einfach jeder gerne hat. Und meine Bauherren haben zu mir gesagt, sie wollen eine Schule, wo sie die Kinder wohlfühlen. Und deswegen habe ich ganz einfach quasi mein eigenes inneres Kind gechannelt und geschaut, was waren denn die Räume, die ich gern gehabt habe in der Kindheit. Und ich glaube, das kennt jeder. Oder man sitzt in der Baumkrone, ist umgeben von einem Blätterschutz. Und das Licht geht so gefiltert rein und man ist selber total geborgen und geschützt vor den Blicken anderen, aber man selber hat vollen Überblick.
Total,
oder?
Ja.
Und dasselbe ist, man ist unterm Tisch, die Tischdecke hängt runter, man ist geschützt, keiner sieht dich, aber du kriegst akustisch alles mit.
Genau,
und das sind genau diese spannenden Zwischensituationen und die habe ich eben dort eingebaut. Und dann oben ist dann eher so das Baumhaus-Feeling, also da kommt dann wirklich das Bambus, es ist ein leichtes Bambusgeschoss, wo dann durch die Bambusleisten dann auch ganz gefiltert dann das Licht reinkommt und dann habe ich Saris unter der Decke, die einfach eine wunderschöne Farbigkeit reinbringen in den Raum, und ich habe natürlich dann auch den Überblick übers Dorf. Das war für die Kinder total spannend. Die haben überhaupt noch nie ein zweigeschossiges Gebäude gehabt. Die waren richtig nervös, wie sie das erste Mal hochgegangen sind. Und das Symbol, dass man Überblick hat durch die Bildung, dass man eine andere Perspektive kriegt, das war natürlich auch wichtig.
Ja. Wo, wie kann man, also um das mal zu vergleichen, wie würden die sonst dort, also wie würde eine Schule dort sonst, oder wie sieht eine Schule dort sonst aus?
Naja, das ist ein ganz normaler viereckiger Raum, Blechdach drauf, entweder Zement, Ziegel oder gebrannte Ziegel, wobei die dort sehr schlechte Filteranlagen haben, also Ziegel sind dort auch nicht nachhaltig. Und ein Betonboden und sonst nichts.
Okay.
Aber unsere Klassenzimmer, muss man jetzt mal ehrlich sein, sind auch nicht wahnsinnig viel schöner. Also da wäre noch einiges zu tun.
Das ist immer so das Gefühl, wenn man in der Schule reinkommt, oh, da kriegt man so eine Beklommenheit, so ein komisches Gefühl. Das
überhaupt nicht sein. Also die Kinder kommen wirklich total gerne in die Mädchenschule. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Total schön zu sehen, sie fühlen sich wirklich wohl dort.
Ja. Dieses alle helfen mit. Wie hat sich das da dargestellt? Also wie war das da, also unabhängig von den Handwerkern?
Das war mir ganz wichtig, dass die Kinder auch mitarbeiten dürfen, weil ich eben das kennengelernt habe als Pfadfinderin, dass es total schön ist, wenn man ernst genommen wird. Und wir haben natürlich geschaut, dass wir Arbeiten finden, die körperlich leicht sind. Zum Beispiel haben die Strohwickel gemacht, um den Bambus rumgewickelt und dann mit Lehm verbarzt sozusagen. Das waren dann die Stürze für die Türen. Oder sie haben für den Lehmputz haben sie den Sand ausgesiebt und den Lehm zerkleinert. Und dann muss man mal wieder durchlaufen, damit das trocknet, dann die Mischung und so weiter. Und das war für die Kinder ein total schönes Erlebnis zu wissen, hey, wir bauen wirklich aktiv an unserer Schule mit. Ja. Und man muss sich vorstellen, wenn man dann nach 6 Monaten Bauzeit dann als kleiner Bub oder kleines Mädel dann vor der Schule steht, vor einem großen Gebäude und das ist so riesig natürlich, wenn man klein ist, so zweigeschossiges Gebäude ist riesig und dann steht man davor und denkt sich, wow. Und das habe ich gebaut mit meinen Muskeln und nichts mit dem Dreck unter den Füßen. Quasi es gibt so einen Schub ins Selbstvertrauen natürlich, aber auch ins Vertrauen ins Team und in die lokalen Materialien. Und das ist das, was ich gemerkt habe, dass mit meiner Arbeit am allerwichtigsten ist, dass man das Vertrauen stärkt in die Menschen, dass das, was man hat, alles ist, was man braucht, um wirklich was Gutes und was Schönes zu gestalten. Und das ist interessanterweise gut, das überall auf der Welt. Also das ist bei uns nicht anders als in Bangladesch. Und ich mache das mittlerweile auch hier, dass wir auch zum Beispiel in Traunstein die zukünftigen Bewohnerinnen, das sind Burschen im Alter von 10 bis oder 11 bis 18, die bauen auch mit, also in Teilbereichen. Und das ist der gleiche Effekt.
Ja. In Traunstein? Bei welchem Bau?
Beim Internat. Also wir haben wir haben jetzt eine große Baustelle, Campus St. Michael in Traunstein. Das eine ist ein großes Stammflammgebäude und das andere ist ein Holzbau. Mhm. Das ist das Internat und da haben die Burschen zum Beispiel mitgeholfen. Wow. Im großen Stammflammgebäude, das ein Veranstaltungszentrum wird. Und auch Coworking für Organisationen zum Thema Nachhaltigkeit, da bauen die Nutzerinnen und Nutzer auch mit. Also nicht kontinuierlich, aber immer wieder mal haben wir Wochenenden, wo wir dann selber Teilbereiche gestalten. Ja.
Okay. Der Feiertalk am Feiertag, präsentiert von der Max Eicher Unternehmensgruppe in Freilassing.
Die Bayernwelle heute am Feiertag. Es ist Zeit für unseren Feiertalk. Anna Heringer ist bei mir zu Gast, beziehungsweise ich muss dazu sagen, heute bin ich bei dir zu Gast. Schön, dass ich da sein darf. Bei dir in Laufen im Studio. Anna Heringer, hast du einen bestimmten Namen dafür? Ja, gell?
Für mein Studio?
Ja, weil ich habe jetzt Anna Heringer Studio bei mir im Kalender eingetragen.
Ja, Studio Anna Heringer, so rum haben wir es.
So ein Ort, ich bin vorher hier rein und man fühlt sich sofort wohl. Woran liegt das?
Ja, an was liegt das? Ich glaube
an der Szene. Du bist ja jeden Tag hier, ist schwer zu sagen.
Nein, ich will mir, ich bin jeden Tag dankbar, wenn ich in diese wunderschönen Räume gehen darf. Also das ist zum einen sicher einfach der Altbestand, also diese wahnsinnigen schönen Gewölbe, die wir in der Altstadt in Laufen haben. Das ist schon ein Reichtum. Genieße ich wirklich. Und dann haben wir dieses Gewölbe einfach aufgefüllt mit allen möglichen Flohmarkt-Sammelsurien und mit Bringseln aus aller Welt. Und es ist wirklich eine wilde Mischung, es ist eine sehr farbige Mischung, also ganz anders als sonst Architekturbüros ausschauen. Und ja, es schaut, mir ist es immer wichtig, dass es gemütlich ist. Und das ist so ein total altmodischer Begriff. Irgendwie in der Architektur kommt es selten eigentlich vor oder heimelig. Aber ich finde, das ist total wichtig, dass was gemütlich ist und dass es einfach die Sinne anspricht.
Ja. Und so war es ja auch bei deinem Bauprojekt, deine Abschlussarbeit in Bangladesch. Bei deinen anderen Bauten ist es ganz genauso. Eine Frage, die ich da aber noch dazu stellen muss, weil sich die ja auch ein bisschen aufdrängt. Du hast vorhin die wirklich wichtigen Sachen genannt, die während dieses Baus passiert sind, diese Zusammenhalt, dass alle mithelfen. Trotzdem muss die Frage erlaubt sein, wer finanziert so ein Projekt zum Beispiel in Bangladesch, wie das da war?
Also die Metis-Schule, da ist das Baubudget, haben wir tatsächlich zu Großteilen ersungen. Also das war die Sternsinger-Aktion in Laufen, die das hauptsächlich finanziert hat. Nicht nur, aber schon den größeren Teil. Also ich bin dann wirklich dann auch mit meinen Freundinnen und Freunden dann von Tür zu Tür.
Oh, wow.
Und ist aber schön, wenn das Geld in einem Budget wirklich mit 10 und 20 und 30 Euro Scheinen quasi zusammengesammelt wird, weil man einfach auch weiß, hey, das ist echte Verantwortung.
Ja.
Ich kenne die Leute quasi, die mir das Vertrauen schenken und das ist natürlich beim Bauen, dann schwingt das schon mit.
Ja, glaube ich. Wie ging es denn dann weiter? Also du hast dein Studium beendet und dich zieht es ja, glaube ich, nach wie vor dorthin, oder?
Ja,
oder?
Im April bin ich wieder dort. Ja, wir haben mehrere Gebäude dort gemacht. Wir haben das erste war eben die Metis-Schule, dann haben wir ein Ausbildungszentrum für Elektriker gemacht, wo mit Schwerpunkt auch Solar. Und das dritte ist ein Zentrum für Menschen mit Behinderung und eine Werkstätte für Dipte Textiles für faire Mode. Das ist mittlerweile auch ein Steckenpferd bei uns im Büro oder im Studio. Und eben weil ich dort schon immer erlebt habe, wie einfach prägend das ist für das Leben der Bangladeschi, welche Art von Kleidung wir hier tragen. Oder? Da habe ich irgendwann mal nicht mehr vorbeischauen können. Ja. Deswegen haben wir dann unser eigenes Fair Trade Label dann gegründet, mit den Textiles.
Ja, stark. Warum Bangladesch generell? Also warum hast du es damals ausgesucht?
Ja, das ist eine gute Frage. Bangladesch hat, ja, ich wollte nie nach Bangladesch natürlich. Also nach dem Abitur, da willst du natürlich ein Abenteuer, da willst du irgendwo hin, wo es exotisch ist, wo es spannend ist, wo es schön ist. Und das klingt jetzt nicht unbedingt nach Bangladesch, oder? Und ich habe mich ursprünglich für Senegal beworben oder für Côte d'Ivoire, also Elfenbeinküste. Und es hat einfach nicht funktioniert. Ich wollte einfach auch nicht bei einer weißen Organisation sein, sondern ich wollte wirklich bei einer Organisation sein, die von Einheimischen geleitet wird. Weil ich ja wirklich eine andere Denkweise und Sichtweise auf die Dinge kennenlernen wollte. Und ich habe mich dann eben wieder mal für Senegal beworben und dann kam ein Antwortbrief von der Organisation, die das betreut hat, und von Shanti, und die haben gesagt, naja, sie haben ein Projekt, Senegal ja, aber sie betreuen auch ein Projekt in Bangladesch und das finden sie viel besser geeignet, ob man das nicht vorstellen könnte, dorthin zu gehen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, so in Hell. Weil er hat nur graue Bilder im Kopf gehabt, wenn es um Bangladesch gegangen ist. Totales Elend. Dann habe ich gedacht, boah, da bin ich nicht hart genug dafür, da bin ich viel zu sensibel gebaut und ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Also der Kopf hat komplett dagegen gestimmt, aber der Bauch hat gesagt, ja, geht schon, passt schon. Und dann habe ich mir eine kurze Phase ultra cool gefühlt, oder wenn mir die Leute gefragt haben, na, was machst du denn nach dem Abi? Und dann habe ich gesagt, ich gehe nach Bangladesch und dann, boah, du bist aber mutig. Und dann dachte ich, ah, super, ich bin so mutig. Und dann so die Woche, bevor ich geflogen bin, habe ich gedacht, bin ich ein Depp? Und ich hab einen Brief, das muss man sich noch vorstellen, das war die Vor-E-Mail-Ära, oder? Das war 1997. Das heißt, ich habe einen Brief hingeschickt, ich habe nie eine Antwort gekriegt. Also ich habe immer nur über die deutsche Partnerorganisation gehört, ja, die holen mich schon ab. Bin dann mit meiner Gitarre losgezogen und dann meine Mutter hat noch gemeint, naja, wenn sie die nicht abholen, dann nimmst du halt ein Taxi. Da hat sie nicht einmal einen Stadtplan von Taka gegeben. Also ich, völlig unmöglich. Und ein Taxifahrer, also Rikscha-Fahrer, hast du immer sagen müssen, ja, rechts, links, nein, da vorne geht es jetzt dann halb links, hintere. Das ist völlig unmöglich. Also ich war wirklich, also ich bin total naiv da losgeflogen. Und wurde aber Gott sei Dank dann am Flughafen mit meinem Briefkuvert empfangen.
Ach, super.
Und es war eine totale Erleichterung, meine eigene Handschrift zu sehen und darunter mit einem sehr freundlichen Gesicht mit Dilip. Und dann habe ich wirklich eine fantastische, also wirklich ganz großartige Zeit gehabt.
Ja. Und wenn du sagst, also du hast vorhin ja gesagt, jetzt im April geht es wieder hin, wie oft bist du dann dort?
Normalerweise einmal im Jahr, weil wir hauptsächlich jetzt die Textilien, das Textilprojekt betreuen. Und diesmal bin ich aber auch an der Uni dort, um Vortrag zu halten.
Okay. Heute mit Anna Heringer, bei der ich zu Gast sein darf. The Woman Who Changed the Architecture. Das ist Teil eines Buches. Also ist kein komplettes Buch über dich oder schon ein komplettes Buch über dich? Weißt du es? Ich habe es gegoogelt.
Echt?
Ja. Kennst du das gar nicht?
Nein, kenn ich nicht.
Ah, witzig. Ist ein Buch anscheinend. Und, oder sind das, geht es generell, vielleicht auch nur ein Kapitel von dir, ich weiß es nicht, aber es geht glaube ich generell um Frauen.
Wahrscheinlich ein Artikel oder so irgendwas.
Da geht es generell um Frauen, die Architektur beeinflusst haben und so.
Okay, ja, das kann sein. Da.
Ja. Du bist sehr...
Die Lieblingsheadline ist The Woman Who Brought the Dirt to Harvard. Das ist also die
Frau, da gibt es bestimmt eine Geschichte dazu, gell?
Ja.
Magst du das erzählen? Also Harvard University,
ja, genau,
in Amerika.
Genau, habe ich mal unterrichtet, war auch einmal ein Jahr auf einer Fellowship dort. Und ja, wir haben eine Führung gekriegt am Anfang und dann Materialbibliothek. Die haben ja wirklich alle Neuesten, also alles, was irgendwie man sich nur vorstellen kann in dieser Materialbibliothek drinnen. Aber eben keinen Lehm, das habe ich halt gleich mal gefragt. Und dann kam aber totales Interesse von den Studierenden, die gesagt haben, ja, machen wir was mit Lehm, das ist richtig, das ist ja das wichtigste Baumaterial, eigentlich das erste Baumaterial. Das ist, hier kann ja eigentlich nicht sein, dass wir nur die modernsten Hightech-Sachen haben. Und Lehm ist ja wirklich der Champion, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Also das muss man schon wirklich so sagen, weil das ist das einzige Material, das ich von der Natur nehmen kann, beliebig oft recyceln kann, ohne Qualitätsverlust. Weil normalerweise, wenn wir von Recycling reden, dann reden wir von Downcycling. Mhm. Das heißt, wir müssen enorm viel Energie wieder zuführen, um das wieder brauchbar zu machen. Oder wir haben einfach viel, viel schlechtere Qualität. Und beim Lehm hast du immer dieselbe Qualität. Und du kannst es ganz leicht reparieren. Du kannst es aber, wenn du Lehm nicht mehr brauchst, einfach quasi ins Erdreich zurückgehen und deinen Garten oben drauf pflanzen. Und das ist einfach unüberträglich. Ja. Von dem her war das wichtig, das da zu integrieren. Und wir haben dann ein Projekt gemacht, wir haben angedockt an die Hauptfassade von der Graduate School of Design in Harvard. Harvard ist wirklich extrem imagebetont und das an die Frontfassade dran zu klatschen, das war schon spannend, echt. Und dann, also erst habe ich mich gewundert, sie haben alles durchgewunken, ja, Entwurf, ja, Geld, kein Problem. Und dann kam der erste LKW und hat den einfach eine Ladung Dreck vor die Uni gekippt, also vor die Frontal, vor die Fassade. Und dann sind echt die Emotionen durch die Decken gegangen. Das war wirklich... Und weil das ist natürlich, das Bauen ist erst einmal Dreck, das ist wirklich also einfach Erdaushub.
Ja.
Und es hat halt dann schon drei Wochen gedauert, bis halt das Ding dann einfach dann fertig war und schön ausgeschaut hat. Und da waren sie wirklich total nervös. Also, und dann haben sie es aber so geschätzt, also es war faszinierend. Also es hat sich wirklich dort Menschengruppen gemischt, die sie sonst nicht mischen. Also es haben Professoren Mittagspause gemacht, Studierende natürlich auch, weil schon den Skater kommen. In der Nacht waren oft Obdachlose auch dort, die haben dort übernachtet, weil es geschützt war. Und es, ja, natürlich auch viele von der Umgebung, die normalerweise, es war wirklich eine ungemütliche Zone, wirklich absolut ungemütlich. Und die ist durch den Lehm so warm geworden und so schön, dass das einfach wirklich eine totale Aufwertung war. Und was spannend war, war, dass der Lehm in Boston ist total grau. Also es hat ausgeschaut wie Beton. Aber die Leute, wenn vorbeilaufen, haben alle die Wand gestreichelt. Ständig, so ganz intuitiv mit einer Hand am Handy und dann irgendwie zack, auf einmal dann die Hand und die Wand getätschelt. Und dann haben wir gedacht, na Wahnsinn. Normalerweise rennen wir nicht rum und streicheln die Fassaden unserer Häuser in den Städten. Das machen wir nicht.
Also man sieht selten, einfach,
ja. Man sieht, dass der Lehm einfach, dass es eine urmenschliche Verbindung gibt zwischen der Erde und dem Menschen. Und das ist nicht nur visuell wahrnehmbar, sondern da gibt es viele andere Ebenen noch. Und das merkt man einfach, wenn man von Lehmwänden umgeben ist, man fühlt sich geborgen.
Ja. Wir haben vorhin schon über Lehm gesprochen und du bist fast schon philosophisch, wenn du davon sprichst. Jetzt muss ich aber fragen, warum ist denn da noch vorher denn noch keiner drauf gekommen?
Oh ja,
das
war sicher nicht meine Idee. Das
aber du hast es ja dann vorangebracht, auch, oder?
Nein, auch nicht die einzige. Also da gibt es viele Vorreiter, den Martin Rauch zum Beispiel. Aber was einfach wichtig ist, ist, dass man den Lehm mit moderner Architektursprache verbindet. Und es ist, man meint immer, wenn man altes Material nimmt, dann ist das uralt und der Lebensstandard ist dann Steinzeit und so weiter. Das sind natürlich ein völliger Blödsinn, weil Material kann alt sein, aber das sagt überhaupt nichts dazu aus, wie ich es jetzt umsetze, also von der Formensprache her. Und das ist ja die Kernkompetenz von uns Architektinnen und Planerinnen, dass wir es so umsetzen, dass man sich jetzt wohlfühlt, dass dem jetzigen Lebensstandard entspricht.
Ja. Du hast das Bundesverdienstkreuz erhalten. Wie kam es?
Ja. Das weiß ich selber nicht. Also das ist ein langer Prozess. Da wird man wirklich auf Herz und Nieren geprüft, aber das geschieht im Geheimen. Also man weiß.
Also du nicht. Weißt gar nichts davon. Erst
nein, man kriegt dann das Kuvert und ihr weißt, man einen vollen Schock kriegt. Mein Präsidium irgendwie da drauf. Und der Präsidialamt und die haben gedacht, werde jetzt irgendwie, habe ich was angestellt. Aber es war die positive Überraschung, ja. Hab natürlich nicht damit gerechnet gehabt.
Das heißt also, ich will jetzt nicht den Begriff Spionage, aber man überprüft dich dann im Vorfeld schon länger? Oder
ja, das ist über Jahr,
ja, Wahnsinn.
Was ja, bis nach Bangladesch. Also ich weiß, das war das Einzige, was ich mitgekriegt habe, weil mir meine Freundin in Bangladesch gesagt haben, dass ich einen ganz komischen Anruf gekriegt von der Botschaft. Und die haben so viele Fragen über dich gestellt und wirklich, überhaupt nicht gewusst, das ist also wirklich ein Kreuzverhör. Aber es ist offensichtlich gut ausgegangen.
Aber wie ist denn da der Weg? Also du wirst dich jetzt nicht beworben haben dafür, das macht man nicht, aber kam da von irgendjemandem, weiß man das gar nicht, oder was?
Ich habe keine Frage, Nachfrage war, das kommt vom Bundespräsidenten.
Ah, witzig. Wie bist du damit umgegangen? Weil ich habe dich jetzt so in den letzten Minuten auch sehr bescheiden kennengelernt. Trotzdem gefreut hat sie mit Sicherheit, oder?
Ja, natürlich freut man sich. Das ist, ich meine, der Beruf ist schon auch mit sehr viel Gegenwind verbunden. Ja. Also gerade wenn man natürlich gegen die Baustoffbranche quasi agiert und als Frau ist es auch nochmal was beim Bauen. Und also es ist und natürlich den Lehm zu verteidigen, während alle von Beton träumen, ist keine einfache Sache. Und also es ist wirklich viel Gegenwind da. Und dann tut es schon gut, wenn man dann einfach einmal ein bisschen einen Rückenwind kriegt. Da freut man sich natürlich. Und davon kann man dann schon zehren. Aber letztendlich, was das Entscheidende ist und was dann wirklich am allermeisten glücklich ist, wenn man auf der Baustelle steht und gemeinsam baut und die Hände im Lehm hat und man merkt, das Ding wird einfach schön. Ja. Und wird geschätzt von den Leuten vor Ort.
Ja. Trotzdem hast du ja in dem Moment auch die Möglichkeit, das quasi als Sprachrohr in die Welt rauszuplärren. Wie war dieser Akt an sich? Also du bist dann da wahrscheinlich hin und dann triffst du den Bundespräsidenten und dann kriegst du das und hast du die Möglichkeit dann auch das zu erzählen oder hast du einen Vortrag gehalten? Wie war das dann?
Na, da wird ein Laudatio gehalten, wird zusammengefasst. Aber es ist natürlich durch diese Auszeichnungen kommt dann der Lehm ins Gespräch und dann gibt es Artikel drüber und dann gibt es Radiosendungen drüber und das ist natürlich dann eine Möglichkeit, dass man sagt, man bringt die Botschaft weiter raus, weil das ist natürlich das, was der Lehm nicht hat, der hat keine Lobby. Und das ist natürlich schon, also weil die Baustoffbranche ist sehr reich an sich und da gibt es viel Geld und da gibt es sehr viel Lobbyismus und deswegen ist es wichtig, dass man quasi dann auch seine Sprachrohre hat.
ich möchte es um Gottes Willen nicht vereinfachen, wie man mit diesem Baustoff umgeht, aber wenn ich jetzt irgendwo an einem Fluss Lehm finde, könnte ich mir was draus bauen.
Ja.
Mehr muss es nicht sein. Man muss ein bisschen bearbeiten wahrscheinlich. Aber
man muss schauen, also es gibt überall auf der Welt anderen Lehm und das ist ja auch das Wunderschöne. Ja,
spannend, gell.
Also man muss sich vorstellen, manchmal in Ghana habe ich ganz, ganz roten Lehm. Habe auch Steine, in Bangladesch habe ich keine Steine, weil der Himalaya quasi, also Lehm ist erodiertes Gestein, erodierte Berge und in Bangladesch ist der schon so weit erodiert, dass ich gar keine Steine mehr habe, also wirklich ganz fein, herrlich zum Barfußlaufen. Und je nachdem, bei uns habe ich wieder sehr viele Steine drinnen, das heißt, pro Konsistenz habe ich auch wieder eine traditionelle Lehmbautechnik. Also bei uns wäre zum Beispiel, der Stampflehm ist sehr gut geeignet, so wie wir es in Traunstein machen. In Bangladesch ist es der Wellerbau, das ist auch bei uns eine traditionelle Technik. Also der ist quasi mit Stroh drinnen und der wird mit einem Spaten abgestochen, ohne irgendwelche Schalung. Das heißt, ich kann den auch rund bauen, ich kann den total kurven und tanzen lassen. Und beim Stampflehm, wenn du eine Schalung hast, machst du natürlich eher edgy, also eher kantiger und eher gerade natürlich, weil es günstiger ist. In Ghana ist fast eine Würsteltechnik, also das ist quasi wie beim Töpfern. Aha. Nur mit der Hand ist dann ganz weich in der Formensprache auch. Und das ist das Spannende, oder? Dass eben der Lehm überall unterschiedlich ist und dann die lokalen Bautechniken darauf abgestimmt sind. Und das ist dann letztendlich, und dann habe ich natürlich noch das Klima, das überall anders ist. Und wenn ich diese Parameter ernst nehme, dann entsteht daraus eine Architektursprache, die wirklich maßgeschneidert ist für den Ort. Und das macht eigentlich dann kulturelle Vielfalt aus. Und das ist die Basis unserer Baukultur. Weil letztendlich fahren wir ja nach Italien, weil es dort ausschaut wie Italien, und Griechenland, weil es ausschaut wie Griechenland. Und nach Mexiko, weil es ausschaut wie Mexiko. Ja. Und das ist ja, wird ja immer alles immer mehr beliebig und immer gleichtöniger. Und das ist ein unglaublicher Kulturverlust.
Ja. Die Bayernwelle, heute am Feiertag, der Feiertalk neigt sich langsam dem Ende zu. Ich bin bei Anna Heringer in Laufen im Studio, dir zuzuhören. Ich glaube, du könntest noch so viele Geschichten erzählen. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Mhm. Wir sind jetzt im Bereich Ostern, wir sind an Ostern. Was steht an? Was sind die aktuellen Projekte?
Das andere machen wir gleich. Die aktuellen Projekte sind in Bayern, sind im Campus St. Michael in Traunstein. Und wir bauen um Ostern rum, haben wir wieder unseren Workshop auch mit zukünftigen Nutzern und Nutzerinnen im Gebäude. Wir bauen dann aus Lehm so eine Art Sitzlandschaft, die wir mit Lehmziegeln vorformen und dann mit Lehm verputzen, dann mit Tadellack noch irgendwie schön polieren. Und das ist für mich einfach auch so schön zu sehen, dass es bei uns genauso funktioniert. Ja. Und dann die Gemeinschaft, die zusammenwächst beim Bauen. Und das ist das Faszinierende, oder? Du kannst nicht allein bauen. Brauchst immer Gruppe zum Bauen. Und du hast viel nonverbale Kommunikation auf der Baustelle. Du merkst, der eine braucht das Werkzeug, ich stehe unten, der steht oben, muss von der Leiter runter, der regt langsam auf. Und dieses gemeinsame Helfen, das schweißt zusammen und das braucht man als Gesellschaft wieder total wichtig. Also das finde ich, und im Prinzip, jedes Kind spielt Bauen, oder? Es ist Teil unserer menschlichen Matrix, dass wir bauen wollen. Und das haben wir komplett delegiert an Experten. Und dann sind die Architekten und Architektinnen ja dann auch so, dass man dann das Gebäude meistens dann unbedingt noch fotografieren, bevor die Leute einziehen, weil dann kommt der Interior-Sturm, oder? Und dann wird zu diversen Einrichtshäusern dann gestürmt und dann dieser Instinkt des Bauens und dieses Nestbauens wird dann quasi dann total fehlgeleitet und dann kauft man sich all möglichen Ramsch, mit dem wir dann unsere Wohnungen voll räumen. Und eigentlich wäre es viel schöner, wenn wir selber mitbauen dürfen. Ja. Und das machen wir in Traunstein. Und gleichzeitig gibt es ein Projekt in Ghana, auch für die Salesianer von Don Bosco, wo wir auch einen Schulcampus bauen.
Mhm. Okay. Ich glaube, dass du schon ganz viele deiner Träume verwirklicht hast. Was ist trotzdem noch so ein Traum, wo du sagst, also das gehe ich auf alle Fälle noch an? Gibt es was? Bestimmt, oder?
Ja, ich würde gerne in Flüchtlingscamps würde bauen, weil das einfach verrückt ist. Da sitzen die Leute auf dem Material, auf dem Baumaterial und müssen aber warten, bis Material von außen kommt, irgendwelche Zelte. Und eben die Kraft, die soziale Kraft, die im Bauen liegt, das Zusammenschweißen und auch das, ich kann mir aus dem Dreck wieder hocharbeiten. Ich glaube, das tut schon was. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das damals mit den Trümmerfrauen in Deutschland, dass du dich selber aus den Trümmern wieder hochbaust, dass das es ziemlich was für Selbstwertgefühl da macht und da würde ich gerne arbeiten in Zukunft auch noch. Aber es ist schwierig, weil es darf nicht schön sein für Flüchtlinge. Also das ist also überall so auf der ganzen Welt und das, wo man sich denkt, Wahnsinn. Mhm. Venedig war Flüchtlingslager, ist als Flüchtlingslager gestartet. Mhm. Wenn man sich denkt, wo sind wir jetzt mit der Menschheit, dass wir die Schönheit nicht mehr zugestehen wollen. Das ist ein urmenschliches Recht, finde ich. Ich habe einen Wunsch für die Zukunft und gerade wenn es um Deutschland und Bayern geht, ich merke, dass bei uns sehr viel die Angst, die dominante Grundstimmung ist, aus der wir heraus die Entscheidungen treffen und das ist nie eine gute Grundstimmung. Und mein Wunsch ist, dass wir einfach in Zukunft viel mehr aus einer Emotion heraus entwerfen und entscheiden, die viel stärker ist als die Angst und das ist die Liebe. Und wenn wir aus der Liebe heraus dem anderen gegenüber, dem Mitmenschen, der Natur gegenüber entwerfen und Entscheidungen treffen und agieren, dann entsteht Nachhaltigkeit auf völlig natürliche Art und Weise. Das würde ich mir für die Zukunft wünschen.
Danke für deine Zeit. Sehr spannend. Weiterhin natürlich gutes Händchen bei all deinen Projekten, die du hast. Alles danke. Gute. Und habe mich gefreut, dass ich heute hier sein durfte.
Ebenso, Thorsten. Dankeschön.
Das war der Feiertalk am Feiertag, präsentiert von der Max Eicher Unternehmensgruppe in Freilassing. Auch zum Nachhören auf bayernwelle.de.
Der Infotainer. Menschen aus der Region und ihre ganz persönlichen Geschichten. Präsentiert von Bayernwelle Südost.